Jeder weiß noch, wo er am 11. September 2001 war, als in den USA die islamistischen Terroranschläge verübt wurden. Ein singuläres Ereignis, das die Welt in ein Davor und Danach teilt und nachdem nichts mehr so war wie zuvor. Ich weiß auch noch genau, wo ich vor 25 Jahren an diesem Tag war. In Wien und am Abend bei Depeche Mode. Wie es dazu kam und warum Depeche Mode mir diesen Tag, diesen Abend gerettet haben, erfahrt ihr in dieser Folge. Meine Geschichte mit Depeche Mode beginnt aber viel früher. Im Juni 1993 spielen sie zum ersten Mal nach dem Mauerfall in Ostdeutschland in Leipzig. 40.000 Menschen auf der Festwiese. Und ich durfte nicht nur das Konzert erleben, ich war Backstage. Wie es dazu kam, was mein damaliger Job damit zu tun hat und wie aus diesem Depeche Mode-Konzert plötzlich eine Geschichte über die Umbruchzeit nach der politischen Wende wird, inklusive Glücksrittern aus dem Westen und sogar ein bisschen True Crime, das erzähle ich euch in der neuen Folge von Meine Geschichten aus einem verschwundenen Land. Wenn dir mein Podcast gefällt und du ihn unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem oder mehreren Kaffee tun. Wie das geht, findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Im Frühjahr 1993 heure ich als Kellnerin und Barfrau in der Nachtbar P1 auf dem Karl-Heine-Platz in Leipzig-Lindenau an. Ein einzelnes Gebäude, das auf einem begrünten Stadtplatz nicht größer als ein Häuserblock steht. Das kleine einzelne Haus war Ende des 19. Jahrhunderts ein städtisches Brausebad und wurde in der DDR unter anderem als Lokal der Nationalen Front und als Tanzlokal genutzt. Das P1 ist erwachsener und mit seiner Veranstaltungsfläche von nur 120 Quadratmetern eher eine Nachtbar mit kleinem Dancefloor. Am Tresen kann man sich unterhalten, ohne zu schreien. Wir haben schnell Stammgäste, die sich hier wohlfühlen. Einer von ihnen ist der Chef eines Konzertveranstalters. Hans ist ein sympathischer, unaufgeregter Westdeutscher. Er kommt ein-, zweimal die Woche ins P1, nimmt ein oder zwei Drinks, meist Gin Tonic, bleibt nicht übermäßig lang. Da er im Musikbusiness arbeitet, plaudere ich gern in freien Minuten mit ihm über Bands. Als ich auf Plakaten in Leipzig die Ankündigung lese, dass Hans Konzertagentur der lokale Veranstalter des allerersten Depeche Mode-Konzerts nach dem Mauerfall in Ostdeutschland und noch dazu in Leipzig ist, ist das für mich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Denn meine Liebe zu Depeche Mode ist gerade erst richtig entflammt. Die 80er-Jahre-Hits mochte ich, aber seit die Band sich neu erfunden hat, Dave Gahan diesen neuen Look hat, lange Haare und Jesusbart trägt und die Musik dunkel, abgründig und elektrorockig ist, werde ich zum Fan. Wenn die Band heute I Feel You spielt, ist es genau der gleiche Fauststoß in die Magengrube wie 1993, als ich die Platte zum ersten Mal höre. Das Album Songs of Faith and Devotion wird 1993 mein meistgehörtes und jetzt habe ich vielleicht die Chance, die Band live zu sehen. Hans lädt mich auf das Konzert ein. Ich werde mich bei ihm mit dem ein oder anderen Drink revanchieren. Das erste Mal darf ich auf einem internationalen 40.000-Leute-Konzert unmittelbar dabei sein. Die Backstage-Pässe sind begrenzt. Mitnehmen kann ich leider niemand. Umso aufgeregter mache ich mich am 19. Juni, einen Samstag, auf den Weg zur Festwiese am Leipziger Zentralstadion. Bei Konzerten meiner Lieblings-DDR-Bands war meist dieselbe Crew auf Tour dabei. Ich kann immer nach jemand fragen, den ich kenne. Hier ist alles anders. Alles ist überdimensional groß. Nicht nur die Bühne, auch das große Areal. Ein Heer an Ordnern und Kontrolleuren lässt nur diejenigen mit den richtigen Pässen an den entsprechenden Eingängen hinter die Bühne rein. Wer keinen hat, kann sich nicht reinquatschen, so wie wir es immer getan haben. Alles ist hermetisch abgeriegelt, keine Maus kommt hier durch ein Schlupfloch rein. Im Backstage-Bereich angekommen, komme ich mir so ganz allein ein wenig verloren vor. Ich schaue mich um, ob ich meinen Stammgast Hans sehe. Er läuft geschäftig vorbei, für mehr als ein Hallo reicht seine Zeit nicht, als er mich entdeckt. Ich beobachte die Leute und das Treiben und hoffe, jemand aus der Band zu sehen, aber vor dem Konzert treffe ich niemand. Die Leipziger Band Think About Mutation hat einen Musikwettbewerb gewonnen und darf deshalb als Vorband von Depeche Mode spielen. Sie interessieren mich nicht, da ich Backstage nichts verpassen möchte. Ich bleibe hinten in der Hoffnung, ein Autogramm von Dave, dem Sänger, zu ergattern. Das Konzert geht los und nun verlasse ich den Backstage-Bereich, mische mich unter die Zuschauer. Die Stimmung ist trotz ausverkaufter Festwiese entspannt. Ich finde einen Platz, an dem ich gut sehen kann und genug Platz habe, um zu tanzen. Die Beschmut überwältigen mich vom ersten Song an. Ich stehe vermutlich die ganze Zeit mit offenem Mund da, so fasziniert bin ich. Auf dieser Tour sind die Beschmut zum ersten Mal eine richtige Band, auch weil Alan Wilder live Schlagzeug spielt. Das gibt den Songs eine Dringlichkeit, die neu ist. Der Sound hat mehr Druck und andererseits ist er geschmeidig, auch wegen der Background-Sängerinnen Hildia Campbell und Samantha Smith, die den Songs noch eine weitere Stimmungsebene geben, sie auf ein anderes Level heben. Die Songs sind für die Live-Shows neu arrangiert worden. Das ist überraschend und daher so fesselnd, denn die neuen Versionen machen die Songs noch besser. Einige Deepish Mode-Fans sagen, diese Tour 1993 wäre der Höhepunkt ihrer Karriere, der Peak in der Bandgeschichte gewesen, dass danach nichts Besseres mehr kam. Dieser Eindruck entsteht womöglich auch dadurch, dass sich die Protagonisten am Abgrund bewegen. Dave, wie er später selbst erklärte, war zu dieser Zeit schwer drogenabhängig. Dass auch das angebliche Zerrüttetsein der Bandmitglieder untereinander dennoch das Beste aus allen herausholt, was sie live abliefern können, trägt zu dieser Einschätzung bei. Nicht gerade ein Plädoyer gegen Drogen. Der Tanz auf dem Vulkan, ich kann ihn an diesem Abend spüren. Die geniale Einfachheit des Openers Higher Love, bei dem Dave erst beim zweiten Refrain hinter den halbtransparenten, in violettes Licht getauchten Vorhängen hervortritt, wird für mich der beste Opener eines Konzerts ever sein. Und nach diesem ersten Rausch vergesse ich, wo ich bin. Ich will nur, dass er nie aufhört. Das Konzert ist wie eine Messe des Personal Jesus und ich will mich jetzt nicht fragen, wie lange das wohl noch gut gehen wird. Ich bin im Hier und Jetzt, wie selten zuvor, und genieße die Einmaligkeit. Das Konzert findet eher im Bauch als im Kopf statt. Das pulsierende In Your Room oder das meines Erachtens underrated Rush. Martin dirigiert uns bei Judas und das Publikum will zum Ende des Songs nicht aufhören zu singen If You Want My Love. Es folgt der Song, warum ich hierher gekommen bin. I Feel You fängt an mit diesem harten Scratch, der einen zerreißt und man glaubt Dave nicht nur jede Zeile, man teilt den Schmerz genau jetzt mit ihm. Never Let Me Down Again, das erst einige Jahre später zur Hymne reifen wird, bewegt die Massen. Das wavende Publikum funktioniert hier in Leipzig genauso wie überall auf der Welt. Der Wind, der während des Konzerts einsetzt, fegt die Normalität, die ganze Alltäglichkeit einfach weg und Dave lächelt dazu. Zum Ende der ersten Zugabe eise ich mich los. Mittlerweile wird aus dem leichten Wind ein aufziehendes Gewitter. Ich will Backstage sein, wenn das Konzert zu Ende ist. Das ist die einzige Chance, vielleicht doch noch ein Autogramm zu bekommen. Autogramme finde ich normalerweise unnötig. Mein erstes im Alter von 15 Jahren damals auf den Unterarm war bisher mein einziges und letztes. Denn die gemeinsamen Erlebnisse mit den DDR-Bands sind viel stärker in meinem Bewusstsein verankert, als es je eine Unterschrift sein könnte. So empfinde ich es. Doch die Beschmut so nahe zu kommen, könnte einmalig sein, das ist mir bewusst, sodass mein 22-jähriges Ich diese Chance nicht verpassen möchte. Die erste Zugabe ist vorbei. Ich mache mich auf den Weg durch die Ordner hinter die Bühne mit meinem Pass, der an diesem Abend für mich mehr wert ist als alles Geld der Welt. Auf der Rückseite der Bühne, die auf der Festwiese steht, schließt sich die epische Steintreppe an, die hoch zum Glockenturm des Zentralstadions führt. Es ist gespenstisch. Genau jetzt entlädt sich das Gewitter zur zweiten Zugabe. Auf den 42 Stufen bis hoch zu den Backstage-Zelten, ich habe sie im Jahr 2018 extra nachgezählt, sind mein Schatten und ich ganz allein. Ich drehe mich um und höre Everything Counts. Ich halte inne. Mir ganz allein gehört diese Perspektive auf die Bühne von hinten und das Publikum davor. Kein Mensch weit und breit außer mir. Der Regen prasselt nun gnadenlos auf mich nieder. Ich laufe weiter, nehme Stufe um Stufe. Jetzt muss auch ich lächeln. Plötzlich nur nach Instrumentalmusik. Ich drehe mich um und ein weiterer Schatten folgt mir. Ich bin fast oben auf der Treppe angekommen, klitschnass vom strömenden Regen. Dort stehen 4 oder 5 schwarze Limousinen auf dem Weg zwischen Treppe und den Backstage-Zelten mit laufendem Motor. Jetzt erkenne ich den Schatten hinter mir. Es ist Dave, der die Treppen hochläuft, zeitversetzt zu mir, während die Band Everything Counts zu Ende spielt. Er steigt in eine der Limousinen. Ich laufe durch den Regen auf das Auto zu und klopfe an die hintere Seitenscheibe der Beifahrerseite. Was wird passieren? Kriegt er das überhaupt mit? Wie im Film fährt die getönte Scheibe runter und Dave schaut mich an. Er sitzt auf der Rückbank mit nassen Haaren und einem Handtuch um den Hals gelegt und in seinem verschwitzten, gerippten, weißen Unterhemd. Was will ich hier eigentlich? Ich bin aufs Autogrammjagen gar nicht vorbereitet. Er lächelt mich an, ich reiche ihm meinen Pass. Das ist das Einzige, was ich dabei habe, was man unterschreiben kann. Einen Stift habe ich nicht. Ein Moment ist da eine Frage in der Luft, entsteht eine merkwürdige Stille. Ich stehe da, völlig durchgeweicht vom Regen. Ich könnte ihn fragen, ob ich mitfahren kann. Ich tue es nicht. Dave lässt sich vom Fahrer einen Kugelschreiber geben und unterschreibt meinen Pass. Der Moment zieht vorbei, Dave gibt mir meinen Pass zurück und wir verabschieden uns. Voller Euphorie erzähle ich Hans bei seinem nächsten Besuch im P1 von meinen Erlebnissen beim Depeche Mode Konzert. Er freut sich für mich, meine Euphorie schwappt aber nicht auf ihn über. Irgendwie wirkt er bedrückt, aber wenn ein Gast sein Herz nicht von alleine ausschüttet, insistiert man auch nicht. Erst viele Jahre später erfahre ich über Hans mehr, als ich je in der Bar mitbekommen habe, als ich im Zeitungsarchiv danach suche. Die Mitteldeutsche Zeitung schreibt am 16.09.1994, also etwas mehr als ein Jahr nach dem Depeche Mode Konzert, folgendes. Ich nenne Hans Nachnamen hier nicht. Ich zitiere. Schließlich hatte das Landgericht Duisburg den bisher als unbescholtenen Geschäftsmann geltenden Chef der renommierten Konzertagentur Leipzig Concerts gerade wegen Rauschgifthandels zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. N. war geständig. Über 5 Jahre hinweg habe er insgesamt 1,5 Tonnen Haschisch aus Marokko nach Mitteleuropa geschmuggelt. Und weiter. Auch in Leipzig rechnet N. nur mit großen Beträgen. Mehrere 100.000 Mark Verlust habe seine Firma Leipzig Concerts zuletzt eingefahren, räumte er Mitte August ein. Dazu kämen außerdem 2,5 Millionen Mark Altschulden. Doch kein Grund zur Panik, so N. selbstbewusst. Wir planen weiter, wir wollen eine Industriehalle kaufen und zum Rockpalast umbauen. Ich zitiere weiter. Leipzig Concerts, nach der Wende entstanden, als die LPG Geithain ihren Sozialbereich ausgliederte, steht vor dem Bankrott. Dabei war der Anfang vielversprechend. Als rein ostdeutsches Unternehmen hatte es Leipzig Concerts geschafft, die überaus lukrativen Vermarktungsrechte an der Festwiese am Leipziger Zentralstadion bis zum Jahr 2005 übertragen zu bekommen. Zitat Ende. Warum die große Wende im Geschäftserfolg des Unternehmens trotz Hans Einstieg nicht kam, das wissen nur die Beteiligten. Die Mitteldeutsche Zeitung überschreibt ihren Artikel am 16. September 1994 mit Haschgroßhändler holte die Stars nach Sachsen und schreibt weiter, ich zitiere, der wegen Betrug, Trunkenheit am Steuer und Urkundenfälschung mehr als 20 Mal vorbestrafte Geschäftsmann hinter dem Firmenkonglomerat, zu dem außerdem HN-Spedition und Leipzig-Konzerts, auch die schon Anfang März in Konkurs gegangene HN-Tracking-Line gehört, blockiert mit seiner handlungsunfähigen Firma alle Veranstaltungen auf der Festwiese. Zitat Ende. Von all dem bekomme ich 1993 nichts mit. Ich wundere mich nur, dass Hans nicht mehr in die Bar kommt. Vielleicht ist er aus Leipzig weggegangen, erkläre ich es mir. Keiner verabschiedet sich, wenn er gescheitert im Osten von dannen zieht, zurück in die Heimat im Westen. Das habe ich nicht nur einmal erlebt. Depeche Mode bleiben hingegen eine feste Konstante in meinem Leben und retten mir den Abend, einer der folgenreichsten Tage der jüngeren Geschichte. Freitagmorgen am 7. September 2001 steige ich morgens in den Air Berlin-Flieger nach Wien. Der vergangene Abend ist präsent in allen Zellen meines Körpers. Ich schaue auf die Startbahn, schließe die Augen und höre in meinem Kopf Halo. And when our worlds, they fall apart, when the walls come tumbling in, though we may deserve it, it will be worth it. Es wird mir den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf gehen, denn gestern war ich auf dem Depeche Mode Konzert in der Waldbühne. Die Exciter Tour machte Station in Berlin und es war grandios. Dieses Gefühl, wenn ein Konzert tagelang nachhallt, ist für mich eines der schönsten. Nichts kann einem etwas anhaben. Man ist in gewisser Weise vor der Realität geschützt und schwebt über Wolken. In meinem Fall tatsächlich. Mit diesem Gefühl lande ich im Flughafen Wien. Mein Chef hatte die Idee, dass ich nach Wien kommen solle. Er betreut dort als Fernsehproduzent verschiedene Formate bei einem kleineren österreichischen TV-Sender und meinte, komm mal eine Woche nach Wien, dann können wir einiges ausprobieren. Eine Riesenchance, die ich mir nicht entgehen lassen will. Angekommen in der Redaktion schlägt er vor, Mittagessen zu gehen, wobei wir die kommenden Tage besprechen könnten. Wir bestellen Backhintelsalat und ich esse zum ersten Mal Kernöl. Ich muss ihm vom gestrigen Abend berichten und erzähle euphorisch vom Waldbühnenkonzert und wie berauscht ich immer noch davon sei. Er guckt mich an und sagt, du, ich glaube, die spielen Anfang der kommenden Woche hier in Wien. Was? Platzt es aus mir raus? Glaube schon, bestätigt er. Wir beenden das Essen, er steht auf, nimmt seine Brieftasche und zieht einen 500-Schilling-Schein raus, der 2001 einem Wert von ungefähr 36 Euro entspricht, reicht ihn mir über den Tisch und sagt, hier, kauf dir eine Eintrittskarte für die Depeche Mode. Ich kann es kaum glauben, freue mich riesig, mit so einem Geschenk habe ich null gerechnet. Ich beschließe, nach der Arbeit sofort die Karte zu besorgen, finde heraus, wo die Depeche Mode spielen und fahre am frühen Abend zur Wiener Stadthalle. An der Kasse kaufe ich ganz normal ein Ticket, es kostet 550 Schilling, also knapp 40 Euro. Überglücklich fahre ich zurück in mein Hotelzimmer. In 4 Tagen sehe ich Depeche Mode wieder. Wer hätte das gedacht, dass der Tag unwiderruflich in die Weltgeschichte eingehen wird, ahnt da noch niemand. Am Dienstag sind Probeaufnahmen im Fernsehstudio mit mir geplant. Ich soll eine fiktive Sendung vor Greenscreen moderieren. Dafür habe ich tolle Kollegen an die Seite gestellt bekommen, die mich vorbereiten und unterstützen. Das Studio ist mit schweren Eisentüren ausgestattet, WLAN gibt es nicht. Wir stehen im TV-Studio, das akustisch, hermetisch abgeriegelt ist und bekommen den ganzen Tag nicht mit, was draußen wirklich vor sich geht. Am Nachmittag kommt ein Kollege vom Redaktionsgebäude zu uns rüber ans Set und erzählt wenig aufgeregt, dass ein Flugzeug in die Twin Towers in New York geflogen sei. Unser erster Gedanke, es wird eine einmotorige Maschine mit einem Piloten sein. Der Kollege ist auch schnell wieder weg und wir verstehen die ganze Tragweite in keinster Weise. Wir schieben es beiseite und vergessen es fast, da wir hochkonzentriert unsere Arbeit machen. Am späten Nachmittag zurück im Hotel, in das ich direkt nach den Aufnahmen gehe, es liegt nur wenige Meter um die Ecke vom Studio am Prater, offenbart sich dann die ganze Katastrophe, als ich den Fernseher einschalte. Sprachlos und verängstigt stehe ich vorm TV und sehe die Bilder. Es kommen auch die ersten Meldungen, dass große Kulturveranstaltungen, auch Konzerte an diesem Abend abgesagt werden. In den Nachrichten wird gesagt, dass Sting sein Konzert in der Toskana geben wird. Das gibt mir Hoffnung. Es ist 18 Uhr. Nachdem ich mit meiner Familie telefoniere, rufe ich in der Wiener Stadthalle an, um mich zu vergewissern, ob die Depeche Mode spielen werden. Es wäre für mich eine Katastrophe, in einer fremden Stadt an diesem Abend allein im Hotelzimmer zu sein, fern der Heimat. Dementsprechend aufgeregt bin ich. Uns ist nichts Gegenteiliges bekannt, sagt mir die Dame vom Vorverkauf am Telefon im Wiener Dialekt. Ich bin unendlich froh, eine Zuflucht an diesem Abend zu haben. Ich fahre zur Konzertlocation und lerne schnell ein paar Wiener an der Getränkebar kennen. Wir bestellen uns gegenseitig abwechselnd Obstlerrunden. Wir diskutieren, was die Depeche Mode zu den Ereignissen in den USA sagen werden. Werden sie überhaupt was sagen? Das Konzert geht los. Nach dem 2. Song schmettert Dave das klassische Good Evening Vienna in die Zuschauer. Weitere Ansagen kommen nicht. Die Obstler beginnen zu wirken. Das Konzert lässt uns die Katastrophe für den Moment vergessen. Die Songs sind intensiv und die Musik soll nicht enden. Erst nach der Zugabe, kurz vor dem Verlassen der Bühne, ruft Dave ins Mikro, See you on next tour. Da ist es, das Statement, was ich hören will. es geht weiter. Den Weltuntergang hat Dave in diesem Moment abgesagt und so will ich es auch stehen lassen. Aufgekratzt vom Abend komme ich zurück ins Hotel. An Schlaf ist nicht zu denken. Ich muss mich mit jemand austauschen. Um Mitternacht greife ich zum Handy und wähle die Nummer meines Freundes Thomas D. Wir reden über eine Stunde. Thomas gibt mir Ruhe. Dass mich nächsten Monat eine Telefonrechnung von über 300 Euro erwarten wird, ist mir in diesem Moment völlig egal. So geht der Tag, den die Welt nie vergessen wird, zu Ende. Der Wiener Kulturredakteur Karl Fluch schreibt anschließend in der Zeitung Der Standard eine vernichtende Kritik über das Depeche Mode-Konzert in seiner Stadt und kritisiert eigentlich alles, vor allem aber, dass das Konzert überhaupt stattfindet, und betitelt seinen Artikel mit der Überschrift »Die Grenzen des Eskapismus«. Vielleicht hört er ja meinen Podcast hier zufällig, denn es gibt auch eine andere Perspektive. Die Depeche Mode werden wahrscheinlich nicht nur für mich ein Zufluchtsort und Trost am 11. September 2001 gewesen sein, an einem der schwärzesten Tage der freien Welt bis dahin. An diesem aufwühlenden, denkwürdigen Abend, allein in der Fremde, in der Wiener Stadthalle, gibt mir ihre Musik das Zuhause, das kleine Stück Heimat, das mir an diesem Abend fehlt. Dafür werde ich der Band für immer in aller Demut dankbar sein. Warst du auch auf einem der beschriebenen Konzerte? Was hast du für eine Depeche Mode-Geschichte? Teile sie mit mir auf Instagram oder Facebook. Bis zur nächsten Folge Born in the GDR.